Wir sprechen heute über die Erfindung der Vorstellung über die Zeit. Das ist ja nochmal was anderes, weil die Menschen immer Zeitvorstellungen haben. Mir pressiert's, ich bin in Eile und so weiter. Und dann hat man ja immer ein Ziel, auf das hin man geht. Und unsere Diskussion oder das, was ich euch darstellen möchte, ist, wie eigentlich in unserer Kultur wir mit Zeit umgehen und wo dieser Zeitbegriff eigentlich herkommt. Sie oder ihr wisst ja vielleicht, dass wir jetzt mit dem Informationskapitalismus arbeiten oder leben müssen. Das heißt, wir sind in einer Übergangszeit. Aber heute geht es mir darum, euch einen Begriff zu geben, was kulturell Zeit ist für uns. Und wie ihr ja wisst, sind wir jetzt, ich nenne das die digitale, die dritte Moderne, sind wir in einer Übergangsgesellschaft von der Industriegesellschaft, die wir vorher hatten, in die digitale Moderne oder eben in die kybernetische Moderne. Und das heißt, auch dort haben wir es mit einem riesigen Konflikt zu tun, nämlich die Demokratie steht sehr in Frage. Das heißt, wir kämpfen darum, wie wir praktisch diesen Bereich demokratisieren können. Und so wie die Gewerkschaften das in der Industriegesellschaft gemacht haben, das ist mein Entree jetzt hier, so müssen wir das auch in Zukunft mit der digitalen Gesellschaft machen. Das heißt, viele von uns, um den Goethe-Satz aus dem Faust zu nehmen, sind da mit der Idee konfrontiert, da heißt es, ich bin der Geist, der stets verneint und das mit Recht, denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Das Problem ist aber, dass das auch in der Ökonomie eine Rolle spielt. Der Schumpeter sagt, es gibt im Kapitalismus schöpferische Zerstörung. Der entwickelt sich und alte Produktionsformen werden überwunden und es werden neue entwickelt. Und das geschieht in Raum und Zeit. Das heißt, es verändert sich Zeit. Und es verändern sich die Räume und die Räume sind immer Lebensräume, in denen die Menschen eben leben. Und dann fragt man sich, was soll das eigentlich für einen Zweck haben? Was ist die Zukunft? Die Leute fragen sich ja immer, was hat mein Leben für ein Ziel? Und dann kommt die zukünftige Zeit ins Spiel und der Zweck des Lebens ist, dass das Leben eben gut tut. Und dann heißt dieser Satz eigentlich von Goethe umgedreht, wie sinnt der Geist, der stets bejaht. Und das mit Recht, denn alles, was entstanden ist, ist wert, dass wir es weiterleben, dass wir positiv damit weiter umgehen. Dass also Zeit und Raum miteinander was zu tun haben und dass wir quasi immer in Übergangsverhältnissen stecken. Also wir sind in einer Übergangsgesellschaft. Wir sind dabei, dass wir uns Wissen in dieser Gesellschaft erfinden und dass es ein Überschusswissen gibt. Und dann fragt man sich eben, was wird kommen, was wird sein? Und dabei öffnet sich jeder Tag schon und es entsteht die offene Zeit. Das ist meine zweite These. Viele Bürger fürchten sich vor der offenen Zeit. Die können damit gar nichts umgehen. Die wollen eigentlich, dass alles so ist, wie es ist und bleibt und dass sich überhaupt nichts ändert. Aber das ist natürlich eine völlig irre Zeitvorstellung. Die dritte These ist, der Wissenskapitalismus erzeugt immer einen Überschuss an Wissen und überhaupt auch einen Überschuss an Zeit. Und früher im Industriekapitalismus, das wisst ihr vielleicht, noch von euren Vätern oder Großvätern sind viele Leute arbeitslos geworden. Das war ein Zeitüberschuss und den hat man gesehen und das war nicht gut. Die sind dann in die Arbeitslosigkeit gefallen und dass sich das positiv verändert hat, daran haben die Gewerkschaften ein gerüttelt Maß an einem Erfolg. Auch wenn wir jetzt auf diese neue Übergangsgesellschaft hingehen, die eben Wissensgemeinschaft ist, man muss um die Zukunft streiten und um Politik eben auch. Und in dieser Übergangsgesellschaft, in der wir uns jetzt befinden, haben wir es vielfach mit einer sehr negativen Haltung dieser Wissensgesellschaft gegenüber zu tun, und zwar Überwachung. Das hat man jetzt mit China gehört. Dort entsteht ein großer Überwachungsstaat und das ist natürlich eine große Gefahr für die Demokratie und für uns selbstverständlich. Aber wir werden uns dieser digitalen Informationsgesellschaft nicht entziehen können. Das kann ich euch sagen, das wisst ihr aber wahrscheinlich auch. Und die Digitalisierung nimmt immer mehr zu. Also brauchen wir eine positive Umgangsweise mit einer Entwicklung, die uns verändert. Zeit. Jetzt ist es sehr heiß. Die Sonne scheint zum Fenster rein. Ich will euch jetzt ein paar Zeitvorstellungen aus unserer Vergangenheit geben. Wenn wir jetzt auf die Uhr schauen, ist es jetzt 17 Uhr 21, 22. Und dann kann man vergleichen und zum Fenster rausschauen und dann sieht man, naja, die Sonne steht so und so. Und in Nürnberg, das habe ich also schon gegoogelt, ist der Sonnenaufgang heute am 26.06. um 5.11 Uhr gewesen. Da habt ihr wahrscheinlich noch geschlafen und ich auch. Und der Sonnenuntergang, der wird in Nürnberg heute um 21.26 Uhr sein. Das ist also noch eine ganz schöne Zeit hin. Diese Ausdrücke Sonnenuntergang und Sonnenaufgang, wo kommen die her? Die Sonne geht ja nicht unter, das wissen wir ja. Und die Sonne geht auch nicht auf. Doch, nach der ägyptischen kosmologischen Vorstellung, die wir dabei jedes Mal wieder reproduzieren, geht die Sonne in unserer Sprache auf, im Osten und im Westen unter. So alt ist unsere erste Zeitvorstellung. Das muss man sich mal vorstellen. Und dann fragt man sich, wie Kultur sozusagen sowas weitertransportiert. In Ägypten gab es einen Mythos, das ist also der Horus gewesen, die Geschichte vom göttlichen Kind. Horus, das war der Vater aller Pharaonen. Wenn man mal in Ägypten war, dann wird man das sehen. Und dann fährt man auf dem Nil entlang. Ja, der Nil ist das Wasser, der plätschert so vor sich hin. Und dann guckt man auf die Tempel, die da links und rechts vom Nil sind. Und da ist auch einer von dem Horus dabei. Und dann fragt man, was soll das alles? Dann haben die einen Mythos gehabt, nachdem der Horus die Sonne, wenn die am Horizont, deshalb sagen wir nämlich Horizont, Horizeien griechisch, die haben das übernommen, hat der Horus die Aufgabe gehabt, die Sonne unter der Erde durchzufahren, damit sie am nächsten Tag wieder auf der anderen Seite rauskommt. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang wird dann praktisch eine Vorstellung in unserer Kultur, dass es ein Diesseits und ein Jenseits gibt. Und für die Ägypter war das Jenseits da unten und weit im Westen, wo die Sonne eben untergeht. Und wenn der Pharao nicht richtig seine Fahrt in der Nacht unter der Erde durchmacht und die Sonne nicht im Osten wieder hochbringt, dann ist der Untergang nahe. Dann gibt es keine Zukunft. Wir haben den Begriff Horizont, Horizeien, Horoskop. Alles das kommt aus dieser Quelle. Im Lateinischen heißt die Stunde Hora und im Englischen Hour. Wir haben es da mit einem ganz alten Begriff von Zeit zu tun. Das Zweite ist, dass Zeit immer mit Leben zusammenhängt. Bei den Ägyptern war das so, wenn man auf den Nil fährt, dann guckt man vielleicht raus und dann plätschert das Wasser. Für die Ägypter war das Wasser und das Wasser des Nils das ewige Leben. Solange der Fluss des Lebens kommt, ist es gut. Deshalb ist die Hieroglyphe für Ewigkeit bei den Ägyptern diese Wellenlinie des Wassers gewesen. Das findet man in jeder Kartusche von einem Pharao. Da steht drin, er ist der Herr der Ewigkeit. Und jetzt haltet euch fest, ich habe es leider nicht dabei, als ich diesen Vortrag 2 Monate gehalten habe, hat eine Teilnehmerin gesagt, ja, bei uns im Ebersberger Forst, wenn der Förster sagt, dieser Baum bleibt stehen, macht er mit blauer Farbe eine solche Wellenlinie. Woher weiß er das? Aus der Kultur, Entwicklung. Das wird so weitergegeben, verstehen Sie? Und so haben wir viele Vorstellungen über Raum und Zeit. Raum ist dann das Wasser des Lebens und Zeit ist nicht die Bewegung von Autos, sondern ursprünglich ist es die Bewegung der Sonne. Und dann kommt man drittens zu dem Wachstumsbegriff. Muss man sich ja auch mal fragen, wo kommt der überhaupt her? Warum heißt das, wenn sich etwas entwickelt, in Raum und Zeit Wachstum? Weil für die Ägypter aus dem Boden, aus dem Nilschlamm immer wieder das Leben mit der Sonne zusammen das Wachstum gebracht hat. Fantastisch. Wir verwenden heute noch einen Wachstumsbegriff, der ist total aus der Zeit, weil er aus der Landwirtschaft kommt. Und wir verwenden diesen Wachstumsbegriff auch, wir sagen industrielles Wachstum, was völlig falsch ist. In der Industrie wächst kein Apfel in der Fabrik, sondern da wächst Produktion. Aber die wächst nicht wie bei der Landwirtschaft aus dem Boden, sondern die wächst aus der menschlichen Arbeit. Gehen wir zum zweiten Wachstums- oder zum zweiten Zeitbegriff über. Das ist der biologische Wachstumsbegriff. Die Kulturgeschichte hat uns eine Erbschaft gegeben, ist die biologische Zeit oder das ewige Leben im Menschen. Macht man sich auch keine Gedanken, warum man sich um Ewigkeit kümmert, ja, warum man sagt, ich gehe jetzt in Rente und hoffentlich habe ich noch ein langes Leben. Ja, dann fragt man vielleicht, wie lange hat der Vater gelebt oder die Mutter. Das ist so ein Vorzeichen, so lange könnte es gehen, weil die Gene so sind. Woher kommt das? Auch das ist eine, in dem Fall, eine griechische Erfindung, nämlich unter dem Einfluss der griechischen Philosophie, da hat es einen Aristoteles gegeben, der nachgedacht hat über das Leben und über die Vererbung. Das war für die Alten wichtig. Pferde zeugen Pferde, Schweine Schweine, Menschen Menschen. Und damit die richtigen Menschen zusammenkommen, muss man manchmal schauen. Früher haben die Alten geschaut, wer heiratet hier eigentlich wen. Das war nicht so toll, aber effektiv. Bei den Bauern ist es dann immer nach Land gegangen. Heiratet Land, Land. Bei dem Adel heiratet ein ganzes Volk, ein anderes Volk. Das können Sie heute noch bewundern, wenn die englische Familie die Kinder präsentieren. Ja, dann halten die so ein Baby vom Balkon runter. Und was passiert dann? Dann vergessen die Engländer den Brexit, alles. Und dann fragen die sich, was steckt da dahinter? Warum die englische Bevölkerung, die war hin und weg, weil der Prinz nun etwas zeigt, was eigentlich bei ihnen allen passiert, aber es hat eine besondere Hoheit. Es ist nicht nur ein Kind, sondern dieses Kind ist ein Herrscherkind. Und das hat der Aristoteles damals dem Alexander den Großen beigebracht. Du hast Gene, damals hieß es nicht Gene, Triebe und Leben wie jeder andere, aber du bist besonders. Dein Vater war ein Gott, nämlich Zeus. Und als deine Mutter dich empfangen hat, war das nicht dein Vater, sondern da war das Zeus. Und dann kam der Philipp dummerweise vom Feldzug zurück, so haben die das kolportiert und hat durch das Schlüsselloch geguckt. Und da es bei dieser Zeugung geblitzt hat, Zeus ist immer der mit dem Blitz, hat es dem Philipp das Auge ausgebrannt, als er das gesehen hat. Na, das stimmte zwar überhaupt nicht. Der Philipp hat das Auge verloren bei einem Feldzug, da hat ihm einer mit dem Pfeil reingeschossen. Aber für den Mythos war das super wichtig. Er, dieser Mythos, beweist, braucht man doch nur den Vater anschauen, der ist doch gar nicht der Vater, der hat doch ein Auge ausgeschossen oder verloren von Zeus. Da ist der Philipp rumgelaufen und jeden Tag haben ihn die Leute angeschaut und haben gesehen, dass seine Frau mit einem anderen geschlafen hat. Und das war der Zeus. Und damit war der Alexander viel höher legitimiert als alle anderen. Und ist später auch noch, größenwahnsinnig wie er war, zum Mord an seinem Vater geschritten. Wahrscheinlich hat der in diesem Komplott den umgebracht oder umbringen lassen. Was hat der Aristoteles mit der Geschichte zu tun? Die ist jetzt ganz witzig gewesen. Ne? Der hat damit Folgendes zu tun, dass der entdeckt hat, dass es zwei Arten von Sperma gibt. Kinder werden gezeugt zwischen Mann und Frau und dort ist das Sperma der Träger von, heute würden wir sagen, Genen, Informationen. Die Alten wussten das nicht, die haben gesagt, Leben, da steckt Leben drin. Dann hat der Aristoteles gesagt, hallo, da gibt es noch eine zweite Sache, nämlich über alle Zeit hinweg gibt es eine göttliche Zeugung. Da werden ganz bestimmte Kinder gezeugt und die, und für diese Urzeugung ist der Zeus verantwortlich. Und für ganz bestimmte Kinder, die werden ausgezeichnet und die sind dann ein Genie. Und jeder König ist ein Genie, der sozusagen diese zweite Natur von dem Zeus bekommen hat. Die Idee war, es gibt zwei Körper, es gibt einen besonderen Körper eines Königs und uns, wir hier alle, mir sammer die Normalos. Die Unterscheidung zwischen den Herrschenden und den Normalos ist so alt wie diese Vorstellung, dass es in den ausgezeichneten Leuten ein ewiges Leben gibt und bei uns sozusagen nur das, was uns halt gerade dazugefallen ist. Und das hat dazu geführt, dass die englische Königstradition dahin gegangen ist, zu sagen, wenn die Königin oder der König gesalbt wird, ist es ein besonderer Augenblick. Es geht so weit, dass das heute noch nicht gefilmt werden darf. Aber das ist tatsächlich Vorschrift, dass dann das Fernsehen wegschwenken muss, in dem Augenblick, wo die Segnung von oben kommt. Und das bedeutet, es gibt in der Queen und in dem König einen zweiten Körper, nicht nur den normalen, sondern einen gesegneten Körper. Und das heißt, der darf herrschen über Raum und Zeit. Hat dazu geführt, dass immer dort, wo ein englischer Mensch hingegangen ist, England war. Weil der die Tradition Englands mitgenommen hat, versteht ihr? Der war im Auftrag der Queen unterwegs oder des damals Königin Victoria, haben die Indien erobert. Als die Buren in Südafrika nicht Engländer bleiben wollten, das war 1834, sind die abgehauen über die Berge nach Transvaal und Oranje Freistaat und dann haben die dummerweise Diamanten und Gold gefunden da. Dann haben die Engländer gesagt, hallo, nach unserer Königstradition gehört der Raum, wo ein englischer Fuß hingeht, uns. Das wollen wir haben. Dann haben die Buren gesagt, ja, wir sind gar keine Engländer, wir sind ausgetreten, wir haben damit nichts zu tun. Nein, Engländer haben gesagt, ihr wart einmal englische Bürger und überall dort, wo ihr hingeht, geht die Souveränität eures Königs mit, also jetzt gehört Transvaal und Oranje Freistaat uns und haben die wieder zurückgeholt durch mehrere Kriege übrigens, brutale Kriege. Was will ich damit sagen? Es gibt also verschiedene Zeitvorstellungen, die immer etwas auch mit dem Raum zu tun haben und immer auch etwas mit der Gier der Menschen. Dort, wo guter Boden ist, gehen die hin, dort, wo Gold ist, gehen die hin, dort, wo heute Öl ist, gehen die hin. Und dann fragt man immer, wie lange kann man dort noch ausbeuten? Nämlich den Boden. Und ausbeuten auch Menschen. Selbstverständlich in dieser Herrschaftsideologie steckt das drin, dass dort eben auch Menschen ausgebeutet werden. Der Raum und die Zeit sind immer im Einzelnen, stecken die immer drin. Und jeder Mensch ist in unserer Gesellschaft selbstverständlich ein Teil einer ganz bestimmten Arbeitswelt und einer Arbeitsvorstellung. Und das haben wir auch drauf. Wir sagen, in unserer Lebenswelt müssen wir das und das tun und so weiter, sonst wird aus dir nichts werden. Steckt ständig Zeit drin. Und dann fragt der Mensch sich, was soll denn werden? Was ist denn eigentlich werden? Genesis, Schöpfung. Aus dir etwas machen, das ist werden. Nicht Dinge, sondern du selbst. Das Ding ist ein Stein, ja, und so weiter, aber der Mensch ist kein Stein. Der Mensch ist ein ganz eigenartiges Wesen. Der hat einen Willen, der hat eine Zielsetzung und der macht sich ständig Vorstellungen über die Zukunft und damit über die Zeit, über den zukünftigen Zeitraum. Und dann macht er sich auch Vorstellungen über die Produktion. Der Sokrates hat einen zentralen Satz gesagt, den ich an der Stelle bringen möchte, und der heißt: Ich weiß, dass ich nicht weise bin. Wir haben heute den Witz gemacht, wenn wir weise gewesen wären, hätten wir gewusst, wie heiß es heute ist, dann hätten wir diese Veranstaltung nicht gemacht. Wir sind aber nicht weise, weil niemand weise ist, weil niemand göttlich ist. Das heißt, der Mensch, der muss, weil er eben nicht göttlich ist und weil das Göttliche eine Fiktion ist, Zukunft jeden Tag erfinden. Jeden Tag müssen wir durch Wissen, müssen wir ständig an einem Projekt arbeiten, das wir und unsere Gesellschaft sind. Das heißt Emanzipation. Und das heißt, dass wir quasi in dieser Emanzipation des eigenen Lebens, dass wir etwas tun, wo wir uns in Zeit und Raum selber ganz anders betrachten, als wir Steine betrachten. Wenn du einen Partner hast, dann weiß man, wie schwierig eine solche Partnerschaft ist, oder? Hat man sich das vorgestellt, als man geheiratet hat? Aber der Mensch denkt immer in Verantwortlichkeiten. Wer ist verantwortlich für das, was jetzt praktisch hier geschieht? Wir sind ständig, wenn wir miteinander umgehen, dabei, dass sich alte Zeitverhältnisse auflösen und dass wir sozusagen mit einer neuen Welt konfrontiert werden. Und diese alten Zeitverhältnisse, die sich auflösen, was sind das für welche? Notwendig ist es so, dass der Mensch nicht in der Zeit zurückgehen kann. Nun beispielsweise können wir auch nicht sagen, wir möchten, dass das Vergangene sich ändert. Das Vergangene können Sie nicht ändern. Nicht einmal den Göttern ist es erlaubt, Vergangenes zu ändern. Das ist ein Satz vom Sophokles. Da steht die Ananke, heißt das, die Göttin der Zeit davor, und die macht so: Halt, es geht nicht zurück. Du musst in der Zeit vorausgehen und du musst Zeiträume eröffnen, ob du das willst oder nicht, musst es tun. Wenn wir mit unserem Leben konfrontiert sind, dass wir also praktisch immer in einem Sprung in der Zeit sind. Wir springen quasi in die Zeit voraus. Und warum springen wir da? Warum machen wir das? Weil wir eigentlich alle wissen, dass es in uns nicht weitergeht, sondern wenn es mit uns weitergeht, geht es eigentlich nur nach draußen weiter zu den anderen Menschen, nicht in uns hinein. Das heißt also, die Menschen sind immer mit einer Situation in ihrem Leben konfrontiert, die sie eigentlich als Krise wahrnehmen. Krise. Krise denkt man auch an die Zeit. Die Krise ist eine Zeit, in der der Mensch scheiden muss, in der das Vergangene eben vergangen ist. Und Sprung in die Zukunft, einen Sprung in die Zukunft muss man machen, weil die Zukunft eine Verantwortung hat. Und mit in der Zukunft wartet sozusagen die Verantwortung auf uns. Aber die Verantwortung für sich zu übernehmen, und die Zukunft wartet auf dich als eine Verantwortungssituation. Das ist auch eine Zeit. Also, wer kein Problem mit der freien Zeit hat, der hat's gut. Es ist aber nicht so, dass das bei jedem so ist. Es gibt viele Leute, die haben eben tatsächlich große Probleme mit ihrer freien Zeit und wie diese Zeit sinnvoll gefüllt werden kann oder muss oder sollte.